Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Und dazu herzlich willkommen, sagt Lothar Bauer-Ochse, heute am letzten Tag des Jahres 2024. Gehören Sie zu denen, die fürs neue Jahr gute Vorsätze fassen? Oft stellen sich ja beim Rückblick auf das zurückliegende Jahr doch ein paar Gedanken ein, was sich im neuen Jahr vielleicht ändern könnte oder ändern sollte. Und hinter diesen guten Vorsätzen steckt ja oft ein Gefühl der Unzufriedenheit. Irgendwas in der eigenen Lebenssituation ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und das soll sich ändern. Wie wäre es aber, wenn wir nicht der Unzufriedenheit nachgehen, sondern wenn wir fragen, ob die eigentliche Aufgabe wäre, die Situation anzunehmen? Der Psychotherapeut und Berater Andreas Knuf aus Konstanz sagt, wenn wir die Haltung der Annahme einüben, kommt mehr Zufriedenheit ins Leben. Ich habe mit Andreas Knuf darüber gesprochen. Herr Knuf, das Stichwort Zufriedenheit ist eben schon gefallen. Normalerweise sind wir ja zufrieden, wenn die Dinge genauso laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt sagen Sie beziehungsweise schreiben Sie in Ihrem Buch, unsere Zufriedenheit hängt gar nicht davon ab, dass alles nach unseren Wünschen und Vorstellungen läuft. Wie meinen Sie das?
Ja, die Zufriedenheit oder die Gelassenheit hat viel mehr mit unserem eigenen inneren Empfinden zu tun, mit unserer inneren Haltung. Da gibt's ein paar Naturtalente vielleicht, die kriegen das besonders gut hin. Und die meisten anderen von uns müssen sich ein bisschen engagieren und ein bisschen wach und achtsam sein, um mitzukriegen, wann man aus der Gelassenheit und der Zufriedenheit wieder rausrutscht. Und dann kann man einiges machen, um da wieder näher ranzukommen.
Ich greife Ihren Buchtitel nochmal auf, Widerstand zwecklos. Das ist ja eine Aussage, die mich aufmerken lässt, denn gerade in Situationen, die mir, ich sag's mal so, nicht in den Kram passen, die mir zu schaffen machen, die wecken doch oft auch so einen spontanen Widerspruchsgeist, so eine Frage, wenigstens die Frage, warum oder warum passiert mir das, warum ich? Trotzdem sagen Sie, da ist Widerspruch zwecklos?
Ja, Widerstand ist zwecklos. Es gibt Situationen, wo wir natürlich durchaus Einfluss nehmen können. Und da ist es ja auch sinnvoll, das zu tun. Es geht ja nicht darum, Dinge anzunehmen, die veränderbar sind. Wenn ich Einfluss auf eine Situation nehmen kann, dann ist es gut, wenn ich das mache. Aber es gibt auch eine ganze Menge Situationen und Ereignisse in unserem Leben, wo das eben nicht der Fall ist. Und heute ist es vielleicht so, dass wir schnell denken, wir haben alles im Griff und wir sind irgendwie der Herr unseres Lebens oder der Herr von oder die Frau von dem, was sich da so ereignet. Und so ist es eben nicht. Und dann sind wir halt in einer Situation, wo wir kämpfen. Wir kämpfen dann gegen was, was wir eigentlich nicht ändern können.
Mhm. Können wir mal schauen, welche Situationen das so sein könnten?
Ja, das kann alles Mögliche sein. Das kann ein unerwarteter Jobverlust sein, eine unerwartete Trennung, eine Krankheit, eine problematische Diagnose. Das können auch die kleinen Sachen sein. Wir kämpfen ja schon gegen die kleinen Sachen. Mhm. Niemand hat Lust, im Stau zu stehen. Niemand hat Lust auf schlechtes Wetter, wenn er im Urlaub ist. Wir finden das nicht gut, wenn das Essen nicht so lecker ist, wie wir uns das vorgestellt haben und so weiter und so fort. Also diese Herausforderungen, die kriegen wir eigentlich jeden Tag geschenkt.
Sie sprechen dann von Akzeptanz oder Annahme. Was genau meinen Sie damit?
Ja, das sind jetzt unterschiedliche Abstufungen. Der erste Schritt ist, dass wir überhaupt bereit sind zu sagen, ja, es ist so. Da muss ich das noch nicht gut finden. Ja, aber dass ich sagen kann, ja, es ist so. Ich habe Schulden und weiß im Moment nicht, wie ich die zurückzahlen kann. Ja, es ist so. Es ist jetzt einfach nicht das tolle Wetter und wir müssen jetzt gucken, wie wir aus dem Urlaub irgendwie was Schönes machen können. Da bin ich nicht einverstanden damit. Aber ich bin zumindest bereit, anzuerkennen, was ist. Und selbst da fängt es schon an, weil oft sind wir nicht bereit, anzuerkennen, was ist. Und dann geht es einen Schritt weiter. Dann geht es einen Schritt weiter mehr in Richtung Annahme, dass wir mehr Ja sagen können. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich das gut finden muss. Ne? Niemand findet es gut, krank zu sein und jetzt eine Woche auszufallen oder so. Ich muss das nicht gut finden, aber ich muss mit einer gewissen Haltung von ja, so ist es, sagen können, okay, es ist jetzt so, wie es ist und ich kämpfe nicht dagegen, ich verurteile mich nicht dafür. Und dann gibt es vielleicht auch noch eine, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher, auch noch eine sehr tiefe Form von Akzeptanz, die man als Hingabe oder als Demut bezeichnen kann, die vielleicht eher in einem spirituellen Bereich geht, wo Menschen tatsächlich in der Lage sind, ein tiefes Einverstandensein zu empfinden, auch für Dinge, die sehr unangenehm sind, die schrecklich sind, die leidvoll sind.
Also wir hören schon, das gibt es durchaus unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Abstufungen, haben Sie gesagt. Ich bleibe mal gerne noch bei dem ganz alltäglichen Beispiel. Ich bin in einen Stau reingerauscht. Das eine ist, wie Sie sagen, zu akzeptieren, ja, jetzt ist hier einfach ein Stau. Trotzdem wird sich wahrscheinlich der Ärger breit machen in mir. Warum fällt uns eigentlich Akzeptanz so schwer?
Ja, die Frage ist ja, warum macht sich denn der Ärger überhaupt breit? Weil Ärger ist ja eine Ärger ist eine Emotion, die ist in uns Menschen angelegt, in die wird normalerweise aktiviert in Situationen, in denen wir bedroht sind, um uns behaupten zu können. Mhm. Da ist sie gut. Es ist jetzt aber so, dass wahrscheinlich 95% aller Ärgerempfindungen, die wir haben, die sind nicht von dieser Kategorie, sondern wir werden ärgerlich, weil irgendwas anders ist, als wir es haben wollen. Dann gibt es einen inneren Vergleich. Wie möchte ich die Situation haben? Wie ist sie? So, und dann werde ich ärgerlich. Und dann nimmt das Drama seinen Lauf, weil ich kann nichts ändern. Ich stehe im Stau. Manche Menschen fahren dann rückwärts durch die Rettungsgasse, das gibt's tatsächlich auch manchmal, aber normalerweise nicht. Und das Blöde ist halt, dass wenn ich dann ärgerlich werde, geht dieser Ärger gegen mich. Der geht gegen mich oder es gibt einen Streit mit den anderen, die im Auto sitzen oder ich werde auf irgendjemanden sauer oder ne. So, also das Blöde ist, ich zahle den Preis dafür. Und deshalb wäre es so gut, dass wir möglichst schnell mitkriegen, wenn wir ärgerlich werden, dass wir den Ärger ein bisschen regulieren, ein bisschen kanalisieren können, damit uns das eben nicht passiert.
Weil dieser Ärger auch ineffektiv ist und eigentlich nur Kraft kostet, nicht wahr?
Vollkommen ineffektiv, ne? Und da gibt's halt so viele Situationen in unserem Alltag. Jeder von uns würde wahrscheinlich schon Situationen aus den letzten Tagen finden oder den letzten Wochen, wo man, wenn man so mit Abstand da drauf schaut, dann steht man daneben und denkt, Mensch, wie kann man nur so blöd sein? Wie kann ich nur so blöd sein? Ich kann die Situation nicht ändern und trotzdem ärgere ich mich. Und dann ist es wie so eine Art Bumerang. Ne, so die Ärgerenergie, die geht erst nach außen und dann kommt der Bumerang, der kommt aber zu mir zurück und dann kriege ich die Energie ab, die ich davor sozusagen selber innerlich kreiert habe. Ne?
Trotzdem hat Annahme bei uns doch eher so einen schlechten Ruf. Sie haben es schon gemerkt in meinen Moderationen, da meldet sich gleich so ein Widerspruchsgeist. Woran liegt das eigentlich, dass uns das so schwerfällt?
Also niemand hat Bock auf Annahme, ne? Das ist, glaube ich, schon immer so gewesen. Das ist ja auch zunächst einmal sinnvoll, weil zunächst einmal ist es ja sinnvoll zu gucken, habe ich eine Möglichkeit, die Situation zu verändern? Da ist eine Situation, die ist irgendwie schwierig, so habe ich die Möglichkeit, die Situation zu verändern. Also von daher ist der Widerstand gegen die Annahme ja zunächst einmal nicht verkehrt. Mhm. Ne? Ja. Und jetzt ist es aber so, dass in unserer heutigen Zeit die Annahme einen noch schlechteren Ruf gekriegt hat, als sie so vielleicht evolutionär sowieso schon hatte. Wir leben heute in einer Zeit von Optimierung und Selbstoptimierung und wir wollen alles aus dem Leben rausquetschen und wir leben in einer Zeit von Glückskultur. Wir möchten am liebsten von morgens bis abends glücklich sein und da passt die Annahme nicht rein. Und dann leben wir auch noch in einer säkularisierten Gesellschaft, das ganze Thema der Annahme ist oft spirituell, religiös verankert. Wenn uns die Religion wegbricht, dann bricht uns nicht nur ein Glaubenssystem weg, sondern es bricht uns eben gleichzeitig auch zum Beispiel so eine innere Haltung wie die der Annahme weg. Und dann lebe ich vielleicht in einer Gesellschaft oder in einem sozialen Umfeld, wo eigentlich sehr viele Menschen der Meinung sind, man muss alles im Griff haben, man muss alles machen, man muss alles gemanagt kriegen. Und dann wird der Stress noch größer.
Genau, Sie schreiben in Ihrem Buch von einer Art Kultur der Nicht-Akzeptanz, eben weil alles immer besser werden soll, alles perfekt sein soll. Sie haben das schon angesprochen, Herr Knuf. Wir leben in der Gesellschaft von so einem großen Glücksversprechen. Ist das ein Irrweg?
Ja, das ist ein Irrweg. Das zeigt die Studien auch. Es gibt eine ganze Menge Forschung dazu. Wenn wir das Glück versuchen, gezielt aufzusuchen, also was muss ich tun, damit ich möglichst glücklich bin, dann sind wir eigentlich schon in die Falle gegangen, weil wir erzeugen einen innerlichen Stress, was dann zum Beispiel passiert, das zeigen diese Studien, dass Menschen anfangen, sich ständig zu vergleichen. Wie glücklich bin ich denn jetzt? Mensch, eigentlich müsste ich doch noch ein bisschen glücklicher sein. Ah, jetzt habe ich die Fotos auf Instagram gesehen von meiner Freundin. Die sieht aber deutlich glücklicher aus als ich. Und das Essen, was sie auf dem Tisch hat, sieht auch ein bisschen leckerer aus als meins. Und dann solche Sachen, ne?
Und Sie stellen dann diesem Glücksversprechen das Stichwort gegenüber, was wir schon kurz angesprochen haben, die Zufriedenheit. Was meinen Sie damit?
Ja, Zufriedenheit ist nicht Glück. Dieser Begriff Glück ist, glaube ich, zu hoch gehängt. Die Messlatte hängt quasi zu hoch. Das bringt uns in einen Stress hinein. Wenn wir sagen können, alles in allem bin ich zufrieden, alles in allem geht's mir ganz gut, dann ist schon viel gewonnen. Aber ich habe auch neulich eine Klientin gehabt, und der habe ich von Zufriedenheit erzählt, und die hat klar gesagt, wissen Sie, das will ich nicht, das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Ich möchte, dass es mir durchgehend gut geht, und zwar richtig gut. Und wenn wir das nicht auf eine natürliche Art und Weise hinkriegen, dann versuchen wir oft ein bisschen nachzuhelfen mit Suchtmitteln oder sehr viel Aktivität oder Konsum oder was auch immer.
Herr Knuf, wir haben schon drüber gesprochen, Sie haben es gesagt, Annahme ist eine wichtige Voraussetzung, um Zufriedenheit zu erleben. Wir haben auch schon über ein paar Situationen gesprochen, in denen Annahme wichtig ist. Und Sie haben gesagt, es geht nicht gleich darum, irgendwie Situationen, die wir auch verändern können, eben nicht zu verändern. Wir müssen also unterscheiden, was gilt es anzunehmen und was nicht.
Das ist ziemlich wichtig, weil wenn wir den Fehler machen, irgendwas anzunehmen, was wir verändern könnten, dann würden wir ja Lebensmöglichkeiten in unserem Leben reduzieren. Das passiert auch oft. Viele Menschen hätten eigentlich eine äußere Freiheit zum Beispiel, könnten irgendwas machen, ein Arbeitspensum beim Job reduzieren beispielsweise oder was auch immer, ja, und haben aber die innere Freiheit nicht, um das tun zu können. So, und dann gibt's halt den anderen Fall, dass ich etwas eigentlich nicht ändern kann. Und das ist ein Selbsterforschungsprozess. Und es ist wirklich gut, sich da Zeit für zu lassen, weil oft ist es so, dass man sehr so fast schon ein bisschen vorschnell sagt, da kann ich ja sowieso nichts machen, oder da muss ich gegen kämpfen, das darf ich mir nicht bieten lassen oder so. Ja, und da ein bisschen wie innerlich zurücktreten und nochmal hinspüren und vielleicht auch mit jemandem drüber reden und auch in so eine Art innerem Prozess gehen. Ja, das ist so ein bisschen mit diesem Thema schwanger gehen, mit diesem Thema rumlaufen, um eben möglichst nah an die Wahrheit ranzukommen. Das ist der entscheidende Punkt. In der Psychotherapie sagt man immer, die Wahrheit heilt. Also wenn man an der Wahrheit dran ist, dann gibt's eine Chance für eine Veränderung.
Sie haben ja schon eine Menge Dinge genannt, die in diesem sozusagen Selbstüberprüfungsprozess sein können, Gespräche miteinander, auch Zeit nehmen für uns selbst. Wie viel Zeit braucht man da? Oder muss man da irgendwie wirklich auch Luft nehmen, bis man da eine Klarheit findet?
Ja, es liegt ja dran, was das für Entscheidungen sind. Es gibt ja große Entscheidungen im Leben. Ja, ich kenne auch, ne, da ist man vielleicht auch mal ein Jahr oder noch länger mit beschäftigt. Ja, schwierige Partnerschaftssituation, wollen wir zusammenbleiben, sollen wir uns trennen?
Aber diese Zeit kann es dann auch mal haben.
Ja, diese Zeit wäre wünschenswert, weil wenn ich zum Beispiel sehr schnell handle, dann ist es oft so, dass ich eigentlich ein bestimmtes Gefühl loswerden will. Da ist ein Gefühl, was aktiviert ist, ja, zum Beispiel Ärger oder so. Und dann gehe ich halt in eine sehr schnelle Reaktion hinein. Und ein inneres Zurücktreten oder eben auch ein inneres Hinspüren wäre gut. Und das ist nicht einfach. Das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen so softig, psychologisch, so meine ich das aber nicht. Es ist wirklich ein Hinspüren, ja. Was passiert denn in mir, wenn ich an diese eine Option denke? Oder was passiert, wenn ich an die andere Option denke? Was sind da für Gefühle? Ne? Was sind da für Gedanken? Natürlich auch, weil es geht ja viel um Gedankenprozesse, die uns auch an der Annahme hindern können.
Ja, das, glaube ich, ist auch ein wichtiges Signal. Es geht eben in keinem Fall um so ein einfaches Schwamm drüber, nehmen wir so hin. Insofern können wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer der Frage nachgehen. Wie kommen wir zu so einer Haltung der Annahme? Welche Schritte können wir da tun?
Naja, es gibt jetzt natürlich Dutzende von Dingen, die da hilfreich sind oder unterstützend sind. Ich greife jetzt mal einfach eins raus. Ja, ganz viele, ganz oft hat Annahme etwas mit Emotionen zu tun, also mit Gefühlen. Es tauchen bestimmte Gefühle auf. Klassisches Beispiel, viele Situationen, die wir annehmen können, haben etwas mit Verlusterfahrungen zu tun. Verlusterfahrung, ein geliebter Mensch ist verstorben, aber auch eine schöne Lebenssituation ist vorbei. Vielleicht ist auch einfach der Urlaub zu Ende. Ich bin ein bisschen älter geworden und meine Jugend ist verflossen oder ne, oder was auch immer. So. Und dann tauchen natürlicherweise Trauergefühle auf, also ein emotionaler Schmerz. Wenn ich bereit bin, den zu fühlen, wenn ich mich für den öffne, dann gelingt mir Annahme eher. Das wissen alle Menschen, die schon eine schwere Trauersituation erlebt haben. Tod eines geliebten Menschen, dann kommt es erst zu dieser akuten Trauerphase. In der akuten Trauerphase ist es so, man kann sich gar nicht vorstellen, jemals wieder glücklich zu werden. Es ist alles schrecklich, es ist alles Weltuntergang. Man wacht nachts auf und eine halbe Sekunde fühlt es sich gut an und dann ist der Horror wieder da, wieder die Erinnerung, Mensch, es ist ja so schrecklich, der oder die ist tot, ja, so. Mhm. Und dann, wenn ich mich dann für die Trauer öffne, also für das Gefühl öffne, dann kommen erst so sehr heftige Trauerwellen, die kommen auch sehr schnell am Anfang, dann irgendwann sind die nicht mehr ganz so heftig und die Ebben, die werden seltener. So, und dann irgendwann hat sich die Trauer gelöst und dann ist die Annahme da. Aber die Annahme ist nicht gemacht worden. Wir können die Annahme nicht machen. Viele Menschen denken, dass sie Annahme machen können. Da sagt der eine Mensch zum anderen, das musst du jetzt aber mal annehmen. Mhm. So, wofür soll einem das helfen? Dann sagt der andere, ach, das ist ja wirklich richtig gut, dass du mir sagst, dass ich das annehmen muss, dann mache ich das jetzt mal. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Ne? Wenn man das willentlich könnte, hätte man das höchstwahrscheinlich schon längst getan, weil der Preis für die Nicht-Annahme ist zu hoch. Ne? Annahme ist eher ein Ergebnis eines innerpsychischen Verarbeitungsprozesses, wie ich das eben versucht habe zu beschreiben, mit einer klassischen Trauersituation. Wenn diese, was wir so als Trauerarbeit bezeichnen, wenn diese Trauer stattgefunden hat, dann geht irgendwann mal die Tür für die Annahme auf. Aber darauf müssen wir warten und wir können das nicht erzwingen.
Mhm. Ja. Sind spannende Begriffe, dieses Annahme machen. Das klang ja auch in meiner Frage so ein bisschen an, wenn ich sage, welche Schritte müssen wir da tun? Ich habe jetzt bei Ihnen gehört, es ist eher sich öffnen, warten, abwarten, eher eine Haltung der Bereitschaft.
Ja, heute wollen wir alle Schritte. Ne? Mhm. Heute gibt es einfach, die Buchhandlungen sind voll mit glücklich in 3 Schritten, glücklich in 5 Schritten, glücklich in 5 Minuten, irgendwas halt. Ne? Ja, das ist immer, wir möchten das gerne im Griff haben. Und wenn wir das versuchen bei der Annahme, sind wir aber eigentlich schon in die Falle gegangen, weil wir wieder einen Stress erzeugen. Annahme ist oft sogar etwas, das stellt sich irgendwann mal auf stillen Füßen kommend ein Und dann merkt man, oh, da ist ja was anders geworden. Aha, ich kämpfe da nicht mehr so gegen. Ne? Dieses Thema kommt mir gar nicht mehr so oft in den Sinn. Ich werde nicht mehr so wütend. Ich habe nicht mehr so viel Wut auf mich selber wegen irgendwas, was ich damals mal gemacht habe. Dann hat man sozusagen dieses Geschenk der Annahme bekommen. Ne? Mhm. Es ist aber kein Geschenk in dem, Entschuldigung, ganz kurz noch, kein Geschenk in dem Sinne, dass ich mich sozusagen auf Stühlchen setze und jetzt warte, ne? Sondern es ist eben das Ergebnis eines innerpsychischen Auseinandersetzungsprozesses, und dazu gehört eben zum Beispiel dazu, mich die Gefühle wahrzunehmen, mich auch für die Gefühle zu öffnen, die Gefühle auch da sein zu lassen, Gedanken, die Annahme behindern, zu erkennen, loslassen zu können, mir inneren Raum dafür zu geben, auch überhaupt unserem System, unserem Organismus, unserem Gehirn den inneren Raum zu geben, das machen zu können. Zum Beispiel jeder Mensch in einer Trauersituation hat das schon erlebt. Man braucht ganz viel Zeit, wo gar nichts Großes passiert, wo man einen Spaziergang macht, wo man sich aufs Bett legt und dann kommen die Tränen, ja, wo man eine Kerze anzündet, wo man sich die Fotos wieder anschaut oder was auch immer. Und das wird heute leider etwas erschwert, weil wir haben viel Programm. Es ist viel los. Wir sind viel abgelenkt. Wir haben viele Reize. Wir gucken schnell aufs Smartphone oder was auch immer. Und dann kann das System sozusagen diesen Job gar nicht richtig machen.
Das heißt, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, es geht nicht darum, irgendwie passiv, teilnahmslos die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten, sondern das ist schon auch ein aktiver Prozess, den ich da anstoße oder den ich zulasse.
Ja, es gibt ja umgangssprachlich gibt's diesen Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, die Zeit heilt alle Wunden. Und das ist gelinde gesagt ein bisschen Blödsinn. Die Zeit heilt nicht von alleine die Wunden. Man kann sich nicht ins künstliche Koma legen lassen und dann nach 3 Wochen wieder aufwachen und dann hat man die Trauer bearbeitet. Ne? So geht es nicht. Die Zeit heilt alle Wunden, wenn ich in der Zeit sozusagen das Richtige mache. Oder wenn der Organismus das Richtige macht, dann trifft das tatsächlich zu. Aber ansonsten dieses einfach Abwarten, ne, da würden auch vielen Menschen Beispiele einfallen von einem selber oder aus dem eigenen sozialen Umfeld, wo ganz offensichtlich ist, dass das einfach Abwarten nicht hilfreich war, manchmal sogar die Sachen noch schlimmer macht, manchmal wird die Nichtannahme sogar noch größer, manchmal kommt es zu einer Verbitterung, zu einer Daueranklage, zu dauerhaften Selbstvorwürfen oder dauerhaften Vorwürfen und Anklage nach außen hin. Das ist oft richtig tragisch, das dann zu sehen.
Herr Knuf, was ist sozusagen das Versprechen der Annahme? Was heißt es, dass das Leben leichter wird, wenn doch die Krisensituation vermutlich möglicherweise sogar bleibt?
Die Situation wird oft nicht anders, aber meine innere Haltung dazu wird anders. Was dann passiert ist, die Energie, die ich davor für den Kampf aufgewendet habe, ne, zum Beispiel, also die innere Energie, die innere Auseinandersetzung damit zum Beispiel, die braucht es nicht mehr. Die braucht es nicht mehr. Ich werde ruhiger, ich werde ein bisschen stiller. Ja, ich werde wieder offener für den gegenwärtigen Moment. Ich bin nicht mehr so in mentalen Prozessen. Ich bin nicht mehr so belagert von bestimmten Gefühlen, die dann da auftauchen. Also das ist schon eines der ganz, ganz großen Geschenke, die Menschen kriegen können, wenn es möglich geworden ist, etwas, was wirklich schwierig ist, anzunehmen.
Das war der Konstanzer Psychotherapeut und Coach Andreas Knuf im Gespräch über die Lebenshaltung der Annahme. Sein Buch heißt Widerstand zwecklos, wie unser Leben leichter wird, wenn wir es annehmen, wie es ist. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Ich hoffe, dass für Sie ein paar anregende Gedanken dabei waren und ich wünsche Ihnen ein glückliches und zufriedenes neues Jahr.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.